Tech und Rara.
Also ich habe auch da wieder gemerkt, wie wichtig Routinen sind. Und man kann sich so seine Routinen trotzdem schaffen. Also ich hatte, egal wo wir dann waren, ich hatte letztlich trotzdem den gleichen Ablauf. Ich bin recht früh aufgestanden, ich bin eine kleine Runde laufen gegangen oder schwimmen. Ich habe ein bisschen Yoga und 2-3 Liegestütze gemacht. Ich habe mir mein Müsli gemacht und dann habe ich angefangen, zu einer bestimmten Uhrzeit zu arbeiten. Und ohne solche Mechanismen wäre ich, glaube ich, wahnsinnig geworden.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja für die Netzpiloten regelmäßig mit ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und versuche, die Bereiche der Person zu verstehen, rauszufinden, was ist daran spannend, welche Fragen kann man sich darin stellen und natürlich auch, welche Rolle Technologien darin spielen. Und dieses Mal habe ich mich mit Katsche Platz unterhalten. Der ist, ja, man könnte sagen, digital kreativer, also digital creative. Der war lange Zeit freischaffend und war eben auch lange Zeit, und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund der heutigen Folge, digitaler Nomade. Also hatte keinen klassisch festen Wohnsitz, ist rumgereist in der ganzen Weltgeschichte und hat halt von unterwegs aus gearbeitet. Und über dieses digitale Nomadentum haben wir gesprochen. Wir haben aber auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das irgendwie verändert hat. In seinem Fall auch einfach damit, dass er Nachwuchs bekommen hat. Das hat das Ganze natürlich irgendwie auch beeinflusst durch Corona, wie das vor und nach Corona war und wie er das Ganze heute sieht. Und wie man vielleicht, und das finde ich auch eine spannende Frage, sowas ein Stück weit machen kann, ohne direkt all in zu gehen, so wie er das mal gemacht hat. Also wirklich keinen Wohnsitz mehr etc., sondern da gibt es auch einfach andere Möglichkeiten, Vacation etc. Und genau, das war super spannend. Fand ich eine ganz tolle, inspirierende Folge. Kleine Vorwarnung, die Folge ist ein bisschen älter, also die zwischen Aufnahme und Ausstrahlung liegt doch ein gewisser Zeitraum. Das hatte einfach organisatorische Gründe. Nur, dass ihr euch nicht wundert, sollten wir da auf irgendwelche aktuellen Umstände nicht eingegangen sein, dann liegt das einfach daran, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die einfach noch gar kein Thema waren. Quatsch, nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, sondern zum Zeitpunkt der Aufnahme einfach noch kein Thema waren. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Katsche Platz. Schön, dass du da bist erstmal.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
Ja, ich glaube, das ist fast schon ein bisschen überfällig. Das hier ist ja ein Podcast der Netzpiloten und du hast ja lange oder von der Zeit, ist auch schon eine Weile her mittlerweile, aber hast du ja eine Kolumne geschrieben für die Netzpiloten, die sich großer Beliebtheit erfreut hat, die ich auch ziemlich cool fand, über dein digitales Nomadentum und was du da erlebst, was du für Gedanken dazu hast und so. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Wir haben uns ja auch im Vorfeld schon so ein bisschen unterhalten und auch gemerkt, dass sich das bei dir auch verändert hat. Und das fand ich irgendwie total spannend, wie sich das heute so darstellt, warum du das damals gemacht hast. Und irgendwie hast du einfach so angefangen, so ein paar Stories zu erzählen. Und ich dachte, ja, eigentlich müssen wir gar nicht viel mehr machen, außer dass du einfach ein paar Stories erzählst aus dieser Zeit, weil ich die irgendwie ganz spannend finde. Und ich finde das ganz schwer, weil das ist so ein Thema. Ich kann jetzt nur mit so einer Schülerzeitungsfrage einsteigen. Aber irgendwie liegt die trotzdem so nahe, deswegen gebe ich mir jetzt die Blöße. Und zwar interessiert mich tatsächlich, wieso du dich irgendwann dafür entschieden hast, zu sagen, ich gehe jetzt so diesen Schritt in dieses digitale Nomadentum und ich lebe jetzt diesen Lifestyle mal. Und das ist halt eine sehr stumpfe Frage, aber irgendwie ist sie trotzdem interessant.
Ich finde es eine ganz tolle stumpfe Frage, außerdem sind stumpfe Fragen auch immer genau mein Style. Allerdings kann ich sie insofern gar nicht beantworten mit Ja, Nein und Warum, sondern ich bin da so reingeraten. Also ich hatte das eigentlich nie geplant und das ist auch schon etwas, was ich, glaube ich, anders machen würde, wenn ich das nochmal machen würde. Und was ich anderen Leuten noch raten würde, plant das lieber. Mhm. Ich bin da so reingeraten. Eigentlich, ich habe damals viel für eine Airline gearbeitet und habe da den Auftrag letztlich ja gehabt, den Leuten zu verkaufen, geht in die Welt, ja, schaut euch das an, das ist großartig. Ja. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann selber sehr geglaubt und meine damalige Freundin auch. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt mal. Also raus in die Welt, wir wollten eigentlich nach Buenos Aires und dann war es aber irgendwie so, dass unsere Abreisepläne sich ein bisschen verschoben haben und es wurde dann schon so Herbst in Buenos Aires und aus dem Hamburger Winter in den Südhalbkugel nächsten Winter rein, hatten wir dann auch keine Lust und sind erstmal Richtung Südostasien aufgebrochen, um da quasi Südhalbkugel zu überwintern. Mhm. Und dann war es ja gut, dann bis wir dann irgendwann mal einen festen Job in Buenos Aires haben, müssen wir dann ja jetzt irgendwie erstmal ein bisschen freelancen, ne? Mhm. Und so fing das dann eigentlich an. Und wir sind nie in Buenos Aires angekommen und es ging mit dem Freelancen und Weiterreisen dann eigentlich immer so weiter. Also immer so weiter, jetzt auch gar nicht so ewig. Also das ferne Reisen, sag ich mal, war so ungefähr ein Jahr. Mhm. Und dann gab es nochmal ein weiteres Jahr, anderthalb, wo wir Homebase Lissabon hatten und von da aus aber doch auch relativ viel unterwegs waren, viel in Griechenland. Und insofern war so diese ganze Zeit so zweieinhalb Jahre und eigentlich ungeplant.
Okay, also eigentlich wolltet ihr einfach nur woanders hinziehen und habt dann gedacht, okay, in der Zwischenzeit machen wir jetzt irgendwie das mit diesem Freelancen und dann habt ihr gemerkt, das funktioniert einfach und habt das dann halt nicht mehr gelassen. So kann man sich das vorstellen.
Ja, genau.
Ja.
Ganz genau.
Ja. Das klingt irgendwie ganz gut. Ich finde es auch ganz spannend, weil ich habe mir dich irgendwie als, also durch diese Kolumne hatte ich ja irgendwie so ein Bild von dir, aber ich kannte dich ja nicht und habe mir dich dabei zum Beispiel immer alleine vorgestellt. Weil ich finde so digitales Nomadentum, das klingt so ein bisschen wie so, jetzt hätte ich gerade fast Eunuchentum gesagt, das meint, wie nennt man das denn, die Eremiten, so Eremitenmäßig. Ja, ja, weißt du, so man zieht sich so zurück, man ist da so alleine, war ja in dem Fall jetzt gar nicht so und ich glaube, ist ja jetzt, also heute auch nicht so. Und das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Du hast jetzt von diesem Jahr berichtet, wo ihr so wirklich sehr frei da einfach rumreisen konntet und irgendwie machen konntet, was ihr wolltet, gefühlt und von überall aus arbeiten. Wobei, vielleicht können wir auch nochmal später darüber sprechen, ob das immer so geklappt hat. Aber jetzt, glaube ich, hast du doch auch ein Kind und Familie und so. Und jetzt ist das ja nicht mehr ganz, also kann man schon machen, aber also jetzt einfach alleine losfahren und ich bin in einem Jahr wieder da. Das sind meistens die Geschichten, die dann nicht so mit einem Lachen erzählt werden.
Richtig, also viele Aspekte stecken in der Frage. Das zum einen war es schon so, es ist eben was anderes, wenn man losfährt, seine Sachen zu Hause einpackt und auch eigentlich kein Rückreisedatum hat. Mhm. Im Vergleich zu, wenn man sagt, ich mache das jetzt mal für ein Jahr. Mhm. Das ist mental eine ganz andere Geschichte, weil es wenn man so kein Ablaufdatum hat, zwangsläufig einen ja immer weiter treibt. Die Frage ist immer, also wir sind ja losgezogen, um uns wirklich einen Ort zu suchen, wo wir dauerhaft oder sagen wir mal 3-5 Jahre leben wollen. Mhm. Und nicht, wo wir gesagt haben, ach, hier ist jetzt mal nett, das wollten wir auch mal sehen. Und dann haben wir ja auch schon einen Plan, wie wir weiterreisen. Wir hatten überhaupt gar keinen Plan dann, als irgendwann dann die Entscheidung fiel, nee, Buenos Aires wird es gar nicht, wir wollen eigentlich doch mittelfristig eher Richtung Europa. Mhm. Und dann ist es ständig dieses Entscheidung treffen, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und, und das kann auch wahnsinnig anstrengend sein. Wenn ständig so viele Dinge in seinem Alltag zu entscheiden sind, ich glaube, wenn man so im Alltag ist, dann merkt man das gar nicht, wie viele Dinge man gar nicht mehr entscheiden muss. Also ich fahre nach Hause, natürlich fahre ich nach Hause. Du hast ein Zuhause, du hast eine Wohnung, die ist gemietet für die ganze Zeit. Du weißt, welchen Bus du nehmen musst, du kennst das Ticket, man kennt alles. Und wenn man ständig all diese Sachen eigentlich hinterfragt und sagt, ja gut, jetzt haben wir die Wohnung noch 3 Wochen, wo geht's denn eigentlich hin danach? Wie mieten wir uns da ein und nicht? Das ist eine unheimliche mentale Belastung auch, die man irgendwo da hat, ne, die man so mitschleppt. Und das alleine zu machen, vielleicht das noch, hat, oder wie wir es gemacht haben als Paar, hat halt auch Vor- und Nachteile. Alleine ist man oft noch alleine. Also dieses Reisen, das schreiben auch viele und habe ich von vielen mitbekommen. Es ist eigentlich sehr alleine, obwohl man, ich meine, ich bin ja Kölner, ne? Ich bin ja sozusagen das Standard-Klischee-Modell von ich habe keine Probleme damit, mal irgendwie Leute zu treffen, und wenn ich die 3 Wochen später nicht mehr wiedererkenne, ist auch egal. Aber das nervt auf die lange Zeit dann schon. Also, weil man lernt natürlich überall ständig mal Leute kennen, aber es ist halt immer nur, ja, man kriegt dann irgendwann auch immer die gleichen Geschichten erzählt, und die einen sind halt die Urlauber und die anderen sind dann doch wie du, sondern die Nomaden. Und da gibt es auch gerade in Südostasien gibt es auch so typische Kreise, die man dann so wieder, also man trifft sich dann auch wieder so, ne? Zu einer bestimmten Zeit sind dann irgendwie alle auf Bali, die einen machen Yoga, die anderen surfen. Es klingt so total Klischee, aber es war so in der Zeit, ja, dann ja. Dann irgendwie, dann triffst du 3 Monate später, triffst du sie alle in Chiang Mai zu Loy Krathong, wenn da die ganzen Dinger in die Luft fliegen und so. Dann geht's nach Thailand und irgendwann bist du in Australien und weil irgendwo gerade wieder Regenzeit ist, und so ziehen die Leute, die das ja auch schon, die das dann Jahre machen, eigentlich immer so ihre Kreise, und man trifft sich und sieht sich da immer wieder. Also es ist dann okay. So ein bisschen schon auch eine Community, aber am Ende doch alles sehr oberflächlich.
Also das heißt, man lernt irgendwie ganz viele Leute kennen, aber man lernt eigentlich niemanden so richtig kennen und hat jetzt keine wirklich tiefgehenden Verbindungen zu anderen. Ja klar, ich meine, also das klingt auf jeden Fall einsam, und ich kann mir auch vorstellen, dass es cool ist, sowas zu zweit zu machen, weil man dann wenigstens irgendwie noch eine Sicherheit in der anderen Person hat, ne? Und irgendwie so, ich muss zumindest nicht die Entscheidung treffen, mit wem verbringe ich heute meinen Tag, sondern das ist irgendwie erstmal so klar, okay, die andere Person ist irgendwie auch da, und das ist ja irgendwie auch schön. Das klingt so ein bisschen, was du gesagt hast, wie, also es gibt, ich krieg gerade 1000 Millionen Ausschnitte von diesem Shi Heng Yi, diesem Shaolin-Typen aus Karlsruhe, glaube ich. Die haben da so ein Shaolin-Kloster, und der hat mal irgendwie auf so einer Xing-Konferenz gesprochen, und seitdem wird er irgendwie ganz viel Podcast eingeladen. Naja, und der erzählt immer so, dass, ne, die haben ja so einen ganz strikten Alltag, weil er meinte, genau das Gegenteil, du triffst halt gar keine Entscheidung mehr, und dadurch bist du halt komplett befreit innerlich. Und es klingt so ein bisschen wie das, was du gemacht hast, das ist eigentlich das Gegenmodell davon, du triffst die ganze Zeit sehr, 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 sehr viele Entscheidungen. Hast du das Gefühl, dass du jetzt besser darin bist, vielleicht auch in anderen Lebensbereichen, Entscheidungen für dein Leben zu treffen? Also konntest du das vorher schon gut, oder hast du das Gefühl, das hat sich dadurch irgendwie verbessert?
Also ich habe auch da wieder gemerkt, wie wichtig Routinen sind. Und man kann sich so seine Routinen trotzdem schaffen. Also ich hatte, egal wo wir dann waren, ich hatte letztlich trotzdem den gleichen Ablauf. Ich bin recht früh aufgestanden, ich bin eine kleine Runde laufen gegangen oder schwimmen. Ich habe ein bisschen Yoga und 2, 3 Liegestütze gemacht. Ich habe mir mein Müsli gemacht, und dann habe ich angefangen, zu einer bestimmten Uhrzeit zu arbeiten. Und ohne solche Mechanismen wäre ich, glaube ich, wahnsinnig geworden. Und das ist aber etwas, was ich auch in meinem sonstigen Leben so mache, weil es halt eben einfach ansonsten zu viele Entscheidungen sind, zu viel, da wird man irre. Das ist halt, finde ich, der große Unterschied, wenn man arbeitet ohne festen Wohnsitz, dass im Vergleich zu Urlaub. Also in Urlaub freut man sich ja auch darüber, dass es mal nicht Alltag ist, ja, dass man nicht das macht, was man immer macht, dass man aus Routinen ausbricht, und das braucht man auch. Also wir haben witzigerweise auch Urlaub dann mal gemacht. Ja.
Ach so, ja.
Obwohl wir da waren, und haben wir gesagt, so, aber jetzt arbeite ich auch mal eine Woche nicht, und wir fahren irgendwo hin und machen quasi Urlaub. Also obwohl wir ja schon an einem Ort waren, wo sonst andere Leute auch Urlaub gemacht haben.
Ja.
Aber den braucht man dann trotzdem auch. Nur man kann halt nicht die ganze Zeit nur aus der Routine raus sein. Es ist diese Flucht vom Alltag. Also für mich zumindest war das Digital-Nomadentum nicht. Also
okay.
Ich brauchte da Alltag. Ich hatte da auch Alltag.
Aber ich glaube, das romantisiert man ganz schnell wahrscheinlich, ne? Dass man so das Gefühl hat, dann ist immer alles aufregend, und dann habe ich eigentlich genau irgendwie immer Urlaub, und ich kann halt dann einfach da arbeiten und so, und irgendwie vielleicht die Erkenntnis festzustellen, dass das auch gar nicht so erstrebenswert ist und irgendwie Alltag halt auch was für sich hat, kann ja auch irgendwie ganz, ganz, ganz heilsam sein. Kommen wir mal so ein bisschen zu dem Praktischen bei dem Ganzen. Ich weiß gar nicht, wann war dieses Jahr, wo du sagst, okay, da war das so wirklich viel. Das war so richtig dieses klassische Digitale, oder diese 2 Jahre. Das heißt, das erste war so wirklich komplett frei rum, und das zweite war dann Homebase. Portugal, hattest du gerade gesagt, ne?
Mein Sohn ist jetzt, Tag, an dem wir sprechen, 3 und ja, Lissabon, also vor 5 Jahren dann
Okay. Also
nach
auch noch ein
vorne
Stück
gerechnet.
weit vor Corona auf jeden Fall.
Ja, also so genau im Anschluss zu Corona, ja.
Also das heißt, ihr
Also
habt damit aufgehört und dann kam Corona.
das Lissabon-Jahr endete, also ich bin nach Hamburg zurückgezogen, irgendwie im November. Nach dem Web Summit und im März ging Corona los.
Okay, krass. Und was mich interessiert, was waren. Nee, also ich will einmal erstmal auf das Praktische kommen. Und zwar, hast du das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, dass, vielleicht, ich weiß nicht, ob du es vergleichen kannst, weil du es ja jetzt seitdem nicht mehr in der Form gemacht hast, aber dass das vor Corona noch schwerer war, einfach rein praktisch, also das Remote-Arbeiten, dass diese Gewohnheit, auch irgendwie die Menge an Tools, also ich weiß, ich glaube, Miro oder solche Tools gab es auch schon vorher, aber das Gefühl, das ist jetzt in jedem Meeting irgendwie drin, das ist völlig normal und so. Also hat sich das durch diese Phase verändert, in dieser Hauruck-Phase, wo alle das so ein bisschen gelernt haben, oder glaubst du, dass das jetzt
Also
leichter ist oder schwerer?
ich habe ja auch dann weiter viel remote gearbeitet, weil ich eigentlich dann später eine Anstellung in Berlin hatte, aber das von Hamburg aus gemacht habe. Ich hätte theoretisch gesehen auch in Lissabon oder sonst wo sein können. Und also erstmal war es so, das haben wirklich auch viele gesagt, so aus der Community, so, oh, es ist zum Kotzen, dass jetzt die Leute alle irgendwie diese Meetings immer machen können und ich habe überhaupt gar nicht mehr Zeit zum Arbeiten. So, also das war in der Zeit, als das noch nicht so war, eigentlich besser. Da waren einfach weniger Meetings online und ich konnte viel mehr einfach wirklich arbeiten und dann hatte ich alle 2 Tage irgendwie ein Meeting, eine Abstimmung, da haben wir miteinander gesprochen und dann war das gut. Und als es mit Covid losging, und plötzlich alle ja nur noch irgendwelche Online-Meetings hatten, wird das immer mehr. Also
Okay, verstehe.
das ist eine Sache, die echt ein bisschen genervt hat. Aber für mich aus meiner Wahrnehmung auch, glaube ich, ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich dem dann auch noch von Freelance wieder in eine Festanstellung gegangen bin. Das ist natürlich auch nochmal anders. Da kommen ja auch nochmal so ganz viele Standard-Meetings immer so ein bisschen dazu. Aber das habe ich schon von vielen auch damals gehört, dass sie es gesagt haben. Also nee, jetzt sind die ganzen Amateure ja auch immer online unterwegs. Das ist echt nervig.
Ja, okay. Ich habe gerade so irgendwie drüber nachgedacht, ob das was für mich wäre. Also ich habe schon oft auch die Idee gehabt, sozusagen das, was du gerade gesagt hast, so als Initialgedanken, dass man so irgendwie, keine Ahnung, dann mal aus einem Land, was einem gefällt, irgendwie eine Zeit lang einfach arbeitet, weil das ist grundsätzlich irgendwie möglich und idealerweise ist das Land nicht sehr viel teurer als das, wenn man irgendwie vielleicht seine Festanstellung ja auch mitnimmt. Das geht ja mittlerweile alles so. Da habe ich auch total Bock drauf. Aber also ich finde die Gedanken schon irgendwie beängstigend, wirklich so gar kein Zuhause zu haben. Also wäre bei mir jetzt tatsächlich praktisch mit Hund zum Beispiel auch, finde ich, nur schwer möglich, weil für den ist das einfach nur scheiße, wenn man das macht. Aber also so dieses alle 2 Wochen woanders sein. Aber ich weiß, also ich finde, es hat auch eine beängstigende Kategorie, Seite so, ne? Also so diese Vorstellung, dass man so komplett.
Ich glaube, man muss für sich selber immer entscheiden, bei sowas insbesondere, aber insgesamt glaube ich auch so im Leben für sich, wie viel Sicherheit braucht man und wie viel Abenteuer braucht man. Ne? Also, wenn man sich immer nur in der Sicherheit wagt, dann wird es halt langweilig, ja,
Total,
und
ja.
aber es gibt halt auch ganz klar zu viel Abenteuer. Und das ist nicht um, und das braucht man auch, glaube ich, so in unterschiedlichen Zeitabständen. Mal ein bisschen Abenteuer, dann wieder mehr ein bisschen Sicherheit. Und das hängt von ganz vielen individuellen Faktoren auch ab. Wie sicher fühlt man sich im Job? Bei mir war es eben so, ich bin ja ins Freelancen dann so reingerutscht und also ganz ehrlich, da lagen jetzt die Jobs auch nicht auf der Straße so, ja. Und da das Gefühl zu haben, ja gut, wenn das jetzt so weitergeht, dann muss ich so in 4, 5 Wochen langsam auch mal gucken, dass ich da mal wieder zurück nach Deutschland muss, weil dann geht mir das Geld aus, ne? Das ist ein ätzendes Gefühl, so. Und das, und dann, wenn du mit so einem Gefühl dann am Strand sitzt, und dein 1,50 Bier trinkst, ist es trotzdem scheiße, so. Also, da kann der Strand noch so schön sein, das Bier noch so lecker und günstig, aber das sind dann Gedanken, mit denen kannst du dann nicht entspannen, ne? Und dann bringt das auch nichts, so. Und da muss halt auch jeder für sich entscheiden oder jede, wie viel Risiko man da will, wie viel man von solchen Unsicherheiten ab kann. Und ich glaube, das ist sehr schwer einzuschätzen, wenn man das halt noch nie gemacht hat. Ja, also wenn man noch nie in dieser Situation war, weil es ist wirklich etwas total anderes als, ja, ich kann ja auch mal im Zug arbeiten oder wenn ich im Urlaub bin, dann kann ich auch mal 3-4 Tage noch ein paar E-Mails beantworten, mache ich ja eh.
Ja.
Das hat nichts mit digitalem Nomadentum zu tun. Ja, das ist was ganz anderes.
Ja, ich habe so das Gefühl, dass dieses Remote-Arbeiten ist halt mehr wie ein Skill, so das lernst du halt irgendwie, also ich finde es persönlich auch keinen sonderlich schweren Skill, aber wie die letzten Jahre gezeigt haben, für manche Leute ist es das dann doch. Also das kann man irgendwie lernen und dann kann man, wie du sagst, halt im Zug arbeiten oder irgendwie auch mal aus dem Urlaub oder ne, so Workation wird ja jetzt auch irgendwie mehr ein Thema, dass man einfach sagt, ne, wieso, ihr könnt halt auch viel, bis glaube ich, da ist ja dann auch schnell dieses Steuerliche und so mit drin. Wo ich das Gefühl habe, und das finde ich eigentlich ganz cool, so aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass vor ein paar Jahren es noch ein bisschen mehr schwarz-weiß war. Also so entweder man ist digitaler Nomade, was für mich so auf diesem Spektrum, das du gerade so beschrieben hast, schon sehr weit in die eine Richtung ist. Also es ist schon sehr viel Unsicherheit, du hast keinen festen Wohnsitz, das finde ich zum Beispiel ist einfach, glaube ich, eine große Unsicherheit. Und auf der anderen Seite steht so, keine Ahnung, ich habe meine Festanstellung, ich mache irgendwie mein Leben lang dasselbe. So, das wäre so das andere Extrem. Und ich habe das Gefühl, dass die Optionen, die dazwischen liegen, vielfältiger werden, mehr werden, dass es da immer mehr gibt, als es das vielleicht noch vor ein paar Jahren gab. Was ich cool finde, weil ich finde, also gefühlt ist ja auch zum Beispiel das digitale Nomadentum eine Errungenschaft, so dass das überhaupt geht. Und das ist ja auch eine Form von Befreiung. Aber ich finde, es liegt auch eine große Befreiung, wenn man diese Freiheiten noch so ein bisschen diverser gestalten kann. Konnte man dem jetzt folgen? Das war gerade so ein ganz spontaner Gedanke, aber.
Nee, ich kann das nachvollziehen. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich dran anschließen soll.
Ja, das kann ich verstehen.
vielleicht beim ich habe jetzt ja gerade zum Beispiel, also weil du Workation gesagt hast, ja, also das ist das, was ich jetzt gerade gemacht habe, also nach Geburt meines Sohnes und Covid und so war ja erstmal da nicht so viel und Festanstellung und das Reisefieber bleibt aber. Mhm. Und irgendwie einfach dieses, ich finde das einfach immer wieder einfach interessant, mich in Situationen zu begeben, in denen ich erstmal nicht zurechtkomme, weil ich immer das Gefühl habe, da lerne ich am meisten.
Ja.
Und ich war in der Schulzeit in Südafrika 4 Monate. Fand es da wunderbar und war dann 25 Jahre, habe ich dann gedacht, ja, ich nächste Mal mache ich dann auch wirklich Südafrika. Und diesmal kam zum Glück dann der Anschluss von meiner Frau und die hat gesagt, komm, das ist doch super da. Ich habe da ein nettes irgendwie Cottage gefunden und remote arbeiten können wir doch. Und mit Kind kriegen wir das jetzt schon auch irgendwie hin. Und cool. Das war eine interessante, aber auch wieder ganz andere Erfahrung. Also spielen plötzlich ganz andere Faktoren rein. Also das Kind muss halt betreut werden. So, ne? Also das Gute war, dass dann meine Frau, nicht wie es eigentlich geplant war, auch wirklich arbeitet dort, sondern die war dann zwischen Jobs und hatte im Prinzip Zeit. Mhm. Aber trotzdem ist natürlich irgendwie, wie kriegt man so ein Kind da irgendwie versorgt? Dann einfach ein Thema, so mit dem, das halt vorher bei meinen Reisen natürlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Auch natürlich ist das irgendwie, was ist in medizinischen Notfällen und so weiter. Also da ist schon ein bisschen mehr so die Nadel dann so Richtung Sicherheit irgendwie schlägt dann da zumindest mal bei mir aus. Also auf der anderen Seite auch auf dem Standpunkt stehe, ne? Also auf der ganzen Welt laufen irgendwie kleine Menschen rum und die schaffen das irgendwie schon auch alle. Also natürlich auch nicht alle, aber dann doch viele. Ne? Es geht schon.
Was genau geht, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also
medizinische Versorgung.
Ach so, ja.
Ne? So, das,
ja, ja.
Okay. Und es ist in Südafrika wirklich, also fast ja besser als bei uns, würde ich fast sogar sagen.
Ja.
Also war super. Südafrika an sich, also Kapstadt, ging das auch alles toll. Wir sind ein bisschen weitergefahren in so ein kleines Dörfchen. Und da hatten wir zum Beispiel einfach das Problem, dass die es gab halt kein Coworking Space, der, also es gab nur so anderthalb Coworking Spaces und es gab der eine, der hat halt um 3:30 zugemacht.
Ja gut, das ist früh. Ja.
Jetzt nicht, weil das irgendwie laissez-fairer Lifestyle ist und so weiter, sondern weil halt einfach die Uhren in Südafrika dann da einfach ein bisschen anders drehen.
Mhm.
Weil die gewisse Problematiken mit Transport haben, wieder irgendwie zurück in ihre Häuser und leider auch überwiegend Hütten irgendwie zurückzukehren und so weiter. Und da erlischt einfach das Leben etwas früher und da irgendwie bis um 6, 7, 8 zu arbeiten, das ging gar nicht, ja. Also, und dann war das Airbnb, was wir hatten, dann einfach, also es war zwar relativ groß, aber es war nur ein Raum. Mhm. Und das funktionierte halt nicht mit einem Kind dann da noch bei. Ja? Wir waren dann, war dann happy, dass das, dass unsere Vermieter das gesehen haben und auch Kinder und so und dann großzügig uns einfach noch ein weiteres Zimmer angeboten haben, in dem ich mein Büro dann haben konnte, wo ich die Tür zumachen konnte, auch notfalls irgendwie abends nochmal was machen konnte. Und es war dann gut, aber es habe ich eben gemerkt, dass das ist es mit dem Kind dann doch nochmal aber es sind dann nochmal wieder andere Faktoren, an die man sich gewöhnen muss, wenn man das dann macht.
Ja klar, ich meine, vorher hast du dich halt in Situationen gebracht, in denen du erstmal nicht klarkommst und wenn du nicht klargekommen bist, dann bist halt auch irgendwie nur du nicht klargekommen, ne? Und jetzt war es natürlich irgendwie, du hattest ja eine Verantwortung noch für einen weiteren Menschen und hast den ja auch in eine Situation gebracht, wo du nicht wusstest, ob du dann klarkommst, aber die Konsequenz entlädt sich dann natürlich darauf. Aber ich finde das ziemlich cool, weil auch das, finde ich, ist wieder auf diesem, wenn man dieses Spektrum aufmacht, ist es halt auch wieder irgendwo dazwischen, weil auch da kann man sagen so, ne, also ich glaube, bei vielen herrscht im Kopf, mit Kindern kannst du sowas nicht machen. So, du kriegst ein Kind, dann bist du erstmal 3 Jahre zu Hause. Und aber halt zu hören und zu sehen, dass es doch geht, finde ich, macht auch irgendwie ein bisschen so, glaube ich, macht vielen Leuten vielleicht auch Mut oder gibt irgendwie auch so ein bisschen Inspiration, dass man das halt machen kann und geht vielleicht auch nicht mit jedem Kind so. Vielleicht habt ihr auch einen sehr entspannten Sohn, das kann auch sein. Aber vielleicht geht es vielleicht auch wirklich mit jedem Kind. Also finde ich auf jeden Fall spannend, ja.
Also da ist bei uns auch in der Nomadenzeit irgendwie so ein Groschen gefallen. Das war wirklich so ein Schlüsselerlebnis. Das war wirklich der entlegenste Ort, in dem ich in meinem Leben wirklich war. Wir waren in Sydney und es war eigentlich irgendwie noch zu kalt. Wir kamen mit unseren ganzen Sommerklamotten da an und mussten uns erstmal irgendwie zig Sachen kaufen und haben nur gefroren. Und dann sind wir nach Neukaledonien geflogen. Das ist nochmal so 3,5 Stunden von Sydney Richtung Fidschi, so zwischen Papua-Neuguinea, Fidschi und Australien.
Mhm.
Ein winziges Inselchen, irgendwie so 70 Kilometer irgendwie nur lang. Und dort sind wir dann nochmal mit dem Boot irgendwie so einen halben Tag Daytrip rausgefahren und waren auf so einer mini kleinen Insel, so wirklich so Rocher-werbungsmäßig und mit der absurdesten Unterwasserwelt, die ich je gesehen habe. Also ich habe echt schon ein paar Unterwasserwelten gesehen, Seychellen und so, und das hat einfach da alles weggeknallt. Das war wirklich, als ob man in so einem Klischee-Südsee-Aquarium einfach taucht. Aber es hört nicht auf, ja, und Schildkröten und schieß mir den Arm ab. Ja? Also, und dort habe ich dort haben wir ein paar Boote geankert und einer mit einer deutschen Fahne und den haben wir dann tatsächlich dann auf diesem Inselchen da getroffen. Mhm. Der stand dann da, ich nenne ihn jetzt einfach mal Hans, und erzählte da und um uns herum lief da irgendwie einer von seinen Söhnen, ich glaube, der war so 6.
Mhm.
Und der ist auf dem Boot geboren.
Krass.
Der hat 2 Kinder auf dem Boot. So, und das war ein normal großer Katamaran. Das war jetzt kein riesen Luxus-Ding, so, also trotzdem okayer Katamaran, 4 Kabinen und so. Aber der kannte gar kein Leben sozusagen anders. Ja?
Und, crazy, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Und der immer, wenn die dann Überfahrten gemacht haben, haben die halt zugesehen, dass die irgendwelche Leute da hatten, die idealerweise irgendwie Lehrer waren, die fernunterrichtet haben, die waren noch nie in der Schule oder so. Es ging aber auch alles und so, ne? Und so ein bisschen waren wir auch hatten wir dieses ganze Unternehmen, meine Frau und ich, weil wir gesagt haben, boah, ey, wir wollen nicht zu diesen Eppendorfer Helikopter Muttis und Fattis werden, ja, die, wenn irgendwie das Kind Richtung Bürgersteig geht, dem panisch hinterherrennen, was dem Kind jetzt passiert. Und da kamen wir dann das krasse Kontrastprogramm erlebt, dass dann, während Hans mir da so seine Geschichte erzählt hat, also dieser Herr lief seinen Sohn da rum und da meinte er, du übrigens, ne, pass auf, wenn du Pipi machst, ne, da sind im Busch, da sind diese giftigen Schlangen. Und da waren tatsächlich, das hatten wir nämlich vorher, waren wir da mit so einem verrückten französischen Ex-Marine-Typen und der erzählte, der hatte dann plötzlich auch so eine Schlange auf der Hand, mir so, wow, und was ist die nicht giftig? Und so doch, die ist ziemlich giftig. Also wenn die mich jetzt beißt, dann, also bis wir in der Hauptstadt sind, das wird wahrscheinlich nichts. Also wenn ich Glück habe, ist irgendwie muss Arm ab oder so, aber wahrscheinlich schaffe ich es nicht. Aber sie ist halt nicht aggressiv. Also man muss sie schon sehr, 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 sehr ärgern, bis sie beißt. So. Mhm. Aber es war so, ja, okay, das sind so quasi tödliche Schlangen in diesem Busch. Und er sagt einfach nur so, ey, übrigens, ne, das sind Schlangen, pass auf, wenn du Pipi machst. Und das so, hat so kollidiert mit diesem Bild, wie Eppendorf-Mutti da dem Kind hinterherrennt für Dinge. So, also nichts gegen Eppendorf.
Da hatte keiner ein Lastenfahrrad.
Wir leben da jetzt wieder, ja, und wir fühlen uns da wunderbar. Wir fühlen uns da total happy, aber wir kamen ja nur so von diesem Punkt, dass was alles mit Kindern dann doch auch geht. So. Und es geht eine ganze Menge. Und ehrlich gesagt, von diesen 2 Monaten, die wir jetzt hatten, mein Sohn hat einen Riesensprung da wieder gemacht. Also es hat ihm so gut getan. Es war für ihn großartig.
Ich kann das, also mir fällt das auch total schwer, an das, was du erzählst, anzuknüpfen, weil ich hab so wenig Reiseerfahrung in meinem Leben gemacht. Ich hatte diese Schüleraustausche nicht. Was tatsächlich auch, also das war einfach immer eine finanzielle Frage so. Aber ich habe auch nach dem Abi, ich hatte diesen Bock auf Reisen irgendwie gar nicht. Ich habe das jetzt so langsam, geht das so los, dass ich das so entdecke und denke, nee, ich habe voll Bock irgendwie zu reisen, aber ich bin jetzt auch 26 so. Das Einzige, womit ich das so ein bisschen vergleichen kann, ist, ich war halt, aber das ist auch, also keine giftigen Schlangen und auch keine Kinder, die auf Booten geboren wurden, so, aber so das Pfadfindersein, da glaube ich, war ich in meiner Jugend oft in Situationen, wo ich einfach, also die ich nicht kannte. Also sowas wie, es ist 12 Uhr nachts, du weißt nicht, wo du pennen sollst und du musst halt noch Feuerholz sammeln, damit du dir irgendwas kochen kannst und du bist irgendwie den ganzen Tag gelaufen. So. Aber das hört sich irgendwie eigentlich ziemlich, ziemlich cool an. Ist es, wenn man so drin ist, auch so cool, wie wenn man sich dran erinnert? Das ist schwierig, weil du erinnerst dich ja jetzt nur noch dran, du bist ja jetzt gerade nicht drin, aber
also, was meinst du,
die Zeit, die du unterwegs warst, so, das war ja wahrscheinlich, du hast ja auch schon gesagt, das war ja nicht immer nur toll, aber ist die Rückschau besser als das Erleben oder ist es, wenn man so drin ist, häufiger so, dass man denkt, boah, nee?
Also, beides, so, sicher idealisiert man in der Rückschau immer. Ich glaube, das ist normal, das ist menschlich.
Ja.
Aber ich, auch gerade dadurch, dass ich geschrieben habe darüber und auch dadurch, dass ich ja auch eine Partnerin mit hatte, die Sachen auch aus einer gewissen Perspektive gesehen hat, ist mir schon sehr bewusst und sehr präsent, was da auch alles an Abfuck war und an Momenten, wo ich dachte, Alter, jetzt, wie soll es denn jetzt von hier weitergehen? Und und dann eben dieses Gefühl auch zu wissen, so ja, aber wir hätten uns immer irgendwie ein Ticket nehmen können und zu unseren Familien fahren, aber wir hatten ja auch keine Wohnung mehr. Ja? Also es war, ja, also, ne, wenn es dir im Urlaub, wenn es dich total nervt oder so, dann fährst du nach Hause und bist halt wieder in deinem Zuhause. Ja. Wir werden dann irgendwie bei Mutti wieder auf dem Sofa gesessen und gesagt so, ja, hallo. Ne?
Auch cool.
Ist jetzt auch nicht so das, wo man, wo glaube ich, so mal wieder so mit Mitte 30 da so Bock drauf hatten und wo wir gesagt haben, so, okay, das ist jetzt der Safe Harbor, auf den wir richtig abfeiern. Nee. Also natürlich, ich habe tolle Schwiegereltern, ne? Liebe Schwiegereltern, falls ihr das hört. Und auch Mama, du, ne? Auch die, ich komme immer gern zu dir nach Köln. Aber
du musst da jetzt nicht mehr wohnen.
Muss da jetzt ja nicht wohnen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da hätte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Lust drauf. Also bei meinen Eltern jetzt. Bei deinen Eltern, wer weiß. Das wäre auch eine ganz neue Erfahrung, wenn ich da jetzt auf einmal wohnen würde. Würdest du das, also dein Sohn ist ja jetzt in einem Alter, wo du ja auch schon gesagt hast, dass du dieses völlig freie, keine Wohnung haben, das ja dann doch irgendwie nicht möglich ist oder auch vielleicht nicht gewollt, vielleicht wäre es möglich, aber vielleicht willst du das gerade auch einfach gar nicht. Aber wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft guckst, der ist älter, vielleicht irgendwie, ne, auch ausgezogen, so, wäre das dann nochmal eine Option? Also kannst du dir vorstellen, dass du, wenn du so älter, also ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, aber du hast ja gesagt, Mitte, Ende 30, ne, also irgendwie 30 Jahren, dann bist du so um die 60, dann nochmal dasselbe nochmal zu machen? Voll die dumme Frage
also,
eigentlich, woher sollst du das also jetzt wissen?
Also es sind dann Jahre vergangen, also in 30 Jahren wäre ich tatsächlich eher schon Anfang 70. Aber als wir da in Südafrika auf dem Balkönchen da saßen und da so runtergeguckt haben, da habe ich mir schon gedacht, also so könnte ich mir meinen Lebensabend schon ganz gut vorstellen. Ja? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe irgendwie so ein Reisegehen irgendwie. Mhm. Ich glaube, das wird auch nicht so bald weggehen, aber ja, ich kann mir das schon vorstellen. Mhm. Aber ich bin beruflich kreativer, ich kann mir viel vorstellen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich auch gemütlich in Hamburg sitze oder in einer anderen deutschen, europäischen Stadt oder so.
Ja.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich so ein, inwieweit ich so wirklich dann so mit Stationen Reisendes machen würde.
Mhm.
Ob ich vielleicht ein Standbein hätte irgendwo und dass man halt irgendwie, ich habe das jetzt auch in Südafrika erst gelernt, Snowbird, es gibt diesen Begriff Snowbird.
Mhm.
Das sind die einen scheiß Winter haben, die dann woanders hinfliegen und dem
Ach
Winter
so.
Entfliehen.
Ja. Das war so ein bisschen zielmäßig, ne?
So ein Snowboard-Leben irgendwie führt, wenn man es sich leisten kann.
Ja.
Oder leisten können will, es sind ja auch manchmal zwei Sachen.
Ja.
Dann kann ich mir vorstellen. Aber
ja. Ja, spannend.
Wie die Welt in 30 Jahren aussieht, also in Zeiten wie momentan wissen wir noch nicht mal, wie die nächsten 3 Monate aussehen. Da sind 30 Jahre wirklich ein weiter Ausblick. Ja.
Das stimmt, ja. Um so ganz transparent zu sein, mir fällt es voll schwer, dich zu diesem Thema zu interviewen, merke ich gerade. Deswegen, also das musst du mir jetzt nicht nehmen, das Gefühl, aber ich merke auch, dass meine Fragen so ein bisschen so, ja, was, also wo will ich damit hin? So, das, was du in 30 Jahren, ne, also das kannst du ja vielleicht irgendwie gerade selber gar nicht beantworten. Und ich merke, dass das daran liegt, dass das, glaube ich, ein Thema ist, was man jetzt, das bearbeitet man ja nicht so kognitiv. Also das ist ja so, du hast es halt gemacht und du hast irgendwie Erfahrungen gemacht und du hast dich in Situationen gebracht, die du vorher noch nicht kanntest. Das ist ja auch irgendwie ein Stück weit nicht planbar. Und ich glaube, dass ich gerade, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber dieses Interview, da geht's ja, oder dieses Gespräch, da geht's ja um diese Themen. Und ich führe die hier häufig auf einer sehr kognitiven Ebene. Also ich versuche viel zu verstehen mit dem Kopf und so. Und das funktioniert bei dem Thema gar nicht so richtig, weil es gar nicht so ein Kopfthema ist. Und das bringt mich gerade in eine Situation, in der ich nicht so richtig weiß, wie ich mich verhalten soll und wo ich nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll, dass ich mich jetzt auf, also kannst du nachvollziehen, was ich gerade meine?
Ich frage mich nur, ob's, also die, man kann Digital-Nomadentum ja unter sich verschiedenen Aspekten sehen oder versuchen zu verstehen. Also es gibt, angefangen bei digitales Nomadentum ist ja nicht, also jeder Mensch lebt das halt sehr anders.
Genau.
Also
ja.
Auch die Frage, wo fängt denn eigentlich digitales Nomadentum an und wo hört das auf? Also es gibt dann diesen Begriff des Slowmad.
Mhm.
Der so von wegen ist, ja, ich ziehe nicht alle paar Wochen rum, sondern alle paar Monate.
Mhm.
Ist das überhaupt noch digitales Nomadentum oder ist es nicht eigentlich einfach, ich wohne hier und ziehe halt mal weiter?
Mhm.
Schwer abzugrenzen. letztlich. Ne? Also.
Ja. Ja, genau, aber. Achso, sorry. Ja, ich, wolltest du noch was sagen? Oder?
Nee.
Ja. Nee, okay. Ja, nee, also ich wollte nur irgendwie, weil ich habe gerade gemerkt, so dass ich in dem Gespräch versuche, die Strategie, die ich sonst, was heißt Strategie, aber die Art, wie ich sonst Interviews führe, weiterzuführen. Aber ich habe gerade gemerkt, ich werde dem Thema damit gar nicht gerecht und dachte, vielleicht ist das aber auch spannend für das Reden über digitales Nomadentum. Weil was ich auch merke ist, das gibt's ja jetzt schon eine ganze Weile. Also das ist jetzt ja nicht so super neu, dass man sagt, das kam jetzt vor 2 Jahren auf, sondern hast ja auch schon gesagt, es gibt Klischees und so. Und irgendwie, wir hätten jetzt auch viel über, keine Ahnung, irgendwelche Tools reden können, so sehr technisch daran gehen. Finde ich, wird dem Thema aber gar nicht gerecht, weil das ist ja, auf der Ebene ist es ja eigentlich nur Remote Work. Also ich weiß nicht, ob du es anders siehst, dann korrigiere mich gerne, aber so nehme ich das wahr. Ja.
Ja, es ist also, ich habe das, glaube ich, irgendwann auch mal geschrieben, so, das ist, also für mich ist digitales Nomadentum im Prinzip einfach, es ist letztlich Remote Work, nur halt, dass man keinen festen Wohnsitz hat. Und das sind sozusagen zwei Lebensprinzipien, die man miteinander kombiniert und bei denen können sich Vorteile und Nachteile manchmal addieren, aber manchmal auch im Negativen addieren. Ja. Mhm. Und ehrlich gesagt, dass, wenn man es also ganz nüchtern und entmystifizieren möchte, dann ist es das einfach auch. Mhm. Also es sind all die Vor- und Nachteile, die man vom Remote Work hat, plus halt dauerhaft auf Reisen zu sein. Mhm. Und viele kennen das dauerhaft auf Reisen sein. Inzwischen kennen viele das Remote Arbeiten. Aber es ist trotzdem nochmal etwa, also ich glaube, man kann dann schon viel daraus ableiten, wenn man beide Erfahrungen mal gemacht hat. Mhm. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass ich halt beides zusammen addiert echt nochmal eine andere Ladung sein kann. Mhm. Also echt vor allem auch eine Ladung, also die nach hinten losgeht.
Hast du ein Beispiel für eine Ladung, also wo diese Ladung für dich mal nach hinten losgegangen ist? Oder auch in die andere Richtung, also wo sich die Vorteile addiert haben, wo du gedacht hast, das ist gerade das Geilste, was mir bisher auf dieser ganzen Zeit passiert ist? Oder eins der Geilsten, muss ja nicht das eine sein, aber.
So analytisch habe ich das, glaube ich, noch nie betrachtet.
Also, ich meine, wenn man es runterbricht, so ein Lowlight und ein Highlight der Zeit, ne? Also das muss jetzt auch nicht so super technisch auf diese Kombination sein, aber es gab ja bestimmt Momente, wo du dachtest, oh, was mache ich hier? Ich will, dass das aufhört. Und es gab schon Momente, wo du dachtest, ey, das war das Beste, was wir je gemacht haben. Ich will gerade nichts anderes.
Also ich weiß nur so, das war so einer meiner ersten wirklich größeren Jobs. Da waren wir, da waren wir tatsächlich auf Bali gerade und hatten irgendwie so einen echt super, also auf Bali war eigentlich quasi eher Urlaub, aber dann kam plötzlich ein Job rein und ich brauchte Geld und habe ihn dann angenommen. Und das war dann aber wirklich so, also die wussten, dass ich nicht in Hamburg bin, glaube ich, die mich beauftragt hatten, aber die wussten nicht, dass ich halt in der Zeit auf Bali bin, so, ne? Mhm. Und da war es dann halt irgendwie, ja, kann ich dich irgendwie in 3 Stunden nochmal anrufen? Ich gucke aufs Telefon und denke und dich dann briefen und es war so, Alter, in 3 Stunden ist 1:30 nachts hier. So, ja. So, ja, klar. Na, natürlich, so. Und dann weiß ich noch genau, was meine damals Freundin, also das wurde damals noch Freundin, heute Frau, ist also bei der gleichen Person geblieben, nur der Status hat sich geändert. Die lag im Bett, hat gepennt und ich stand auf dem Balkon und hab so über die Reisfelder geguckt und der Mond war da und und dann habe ich dieses für mich dann vollkommen absurde Briefing da irgendwie entgegengenommen und irgendwie so ein bisschen so halb verheimlicht, was ich da eigentlich gerade so mache. Das war auf jeden Fall eine total, absurde Situation, weil ich mich schon immer wieder so in diesem Rechtfertigungszwang so gesehen habe. Mhm. Also ich bin jetzt ja nicht nur, also damals war halt ja eben auch Remote-Arbeiten noch nicht normal so und wurde noch als, glaube ich, als Privileg angesehen. Ich habe es auf jeden Fall als Privileg irgendwie empfunden. Mhm. Und das dann eben noch kombiniert zu machen an einem Ort, wo ja andere Leute Urlaub machen, das hat mich immer in so eine Doppel-Deliver-Situation gebracht. Ja, ich muss jetzt eigentlich richtig krass hart abliefern, weil ich ja so privilegiert hier gerade lebe und arbeite, dass ich mir auch echt immer einen wahnsinnig Stress gemacht habe, diese Jobs halt wirklich richtig, richtig gut zu machen. Mhm. Abgesehen davon, dass ich das Geld irgendwie auch immer gut gebrauchen konnte. Was immer so, ja, und ich erlaube mir auch noch diese extravagante Lebenssituation.
Spaß
was ich eigentlich, ja, was ich eigentlich ja Quatsch finde, weil wenn ich in Deutschland in der Stadt sitze, dann geht ja mein Auftraggeber und meine Auftraggeberin auch niemanden was an, was ich mit meinem Geld in meiner Freizeit mache, ja?
Klar.
Nee. Ob ich mit dem Geld dann Paintball spielen gehe oder ob ich mit dem Geld irgendwie in Terrorrestaurants gehe oder nicht, ja, oder sonst was, das interessiert ja keinen. Und dass ich halt mit dem Geld es mir erlaubt habe, halt dauerhaft auf Reisen zu sein,
ja.
Eigentlich, wenn man es so betrachtet, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber dann ja irgendwie doch.
Ne? Irgendwie schon, ja. Die Frage ist ja, vor wem fühlt man sich dann irgendwie schuldig, ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber wenn man so das Gefühl hat, man muss das irgendwie ausgleichen, man muss das wieder wettmachen, dass man jetzt irgendwie Spaß hat, so vor den Auftraggebern oder irgendwie vielleicht auch vor sich selbst. Das ist ja so die, also das ist, glaube ich, da wird es dann wieder spannend, auch so für die eigene Entwicklung wahrscheinlich, ne?
Ja. Oder weil du auch so ja nach so Lowlights gefragt hast, also nach High- und Lowlights, war auch, dass ich halt gemerkt habe, also irgendwann, ne, man ist nicht mehr produktiv. Und das ist im Freelancen auch so. Und dann habe ich irgendwie da echt den Tag so ein bisschen rumgedüdelt und aber saß halt natürlich drinnen in der Klimaanlage und habe da irgendwie vor mich rumgetippelt und irgendwie bin ein bisschen abgeschweift mal im Internet und so. Und wenn dann der Abend naht, und man so merkt so, ey, scheiße, ey, was hätte ich denn heute eigentlich machen können da draußen? Ja, was für ein geiler Sonnenuntergang ist denn das? Oder meine Freundin kommt jetzt gerade irgendwie vom Strand und hat dann den ganzen Tag gechillt. Oder ich hätte mal wieder irgendwie zu der Wakeboard-Anlage fahren können und da ein bisschen heizen und so, ne? Alles hier direkt vor deiner Haustür. Und was machst du? Du glotzt irgendwie, du wastest irgendwie 3 Stunden im Internet, so. Also das ist dann einfach so, das fuckt einen dann doppelt ab. Ne? Ja. Also weil man einfach merkt, boah, also nicht nur irgendwie hätte ich, ne, wenn, also mal ganz doof gesagt, wenn es in Hamburg draußen regnet, dann ist
dann
nicht so
schlimm. Dann war das Prokrastinieren geiler schon eigentlich.
Dann war das Prokrastinieren dann so, okay, ne? Dann ist natürlich immer noch so, okay, ich war unproduktiv, kann man irgendwie ausgleichen. Aber dann halt irgendwie abends da zu sitzen und zu sagen, so, ah, super, jetzt habe ich eigentlich den ganzen Tag nichts gemacht. Oder nichts, ich habe ja was gemacht, aber ich habe nichts Produktives gemacht und das muss ich jetzt ausgleichen am Abend. Das nervt einen dann doppelt einfach.
Ja, das glaube ich.
Also dieses, das ist schon, also das sind jetzt, das klingt total nach Luxusproblemen, ja. Sind auch bestimmt Luxusprobleme.
Ja.
Es macht es nur, Luxusprobleme sind leider halt trotzdem auch Probleme, ja.
Und, ja.
Ob man jetzt genervt ist von Dingen, die wirklich essentiell sind oder von sowas, am Ende ist man ja trotzdem auch genervt, ja. Und
total.
Hat einen nicht so geilen Tag.
Total. Und ehrlich gesagt, ich kenne das aber auch. Also ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit, das heißt, ich habe auch, also es fühlt sich ein bisschen so an wie Freelancen, weil ich habe keine Arbeitszeit, ich mache halt einfach und am Ende muss es fertig sein. So. Und wie ich da hinkomme, ist erstmal egal. Und ich habe es auch oft, dass ich so Tage habe, wo ich genau das auch mache, wo ich eigentlich nicht produktiv bin, weil ich vielleicht zu müde bin oder so. Und anstatt dann einfach zu sagen, okay, Laptop zu, drauf geschissen, morgen ist ein neuer Tag und dann genieße ich wenigstens den Tag, habe ich dann auch, dass ich dann abends sitze und denke, ja, toll, jetzt habe ich da so komisch irgendwie vor mich hingeklickt, habe manchmal sogar noch irgendwie rückwärts gearbeitet, so das passiert mir in solchen Tagen leider auch ganz oft, dass ich dann irgendwie anfange, so halbherzig Sachen zu machen und mir dann Sachen kaputt mache, die ich schon geschafft hatte. Und dann denke ich am Ende des Abends, hättest du einfach rechtzeitig erkannt, dass das heute nichts wird und dann irgendwie was Cooles gemacht, so, ne? Und klar, ich hätte ja, weiß nicht, auf Bali währenddessen, aber ich hätte zum Beispiel irgendwie ein Buch lesen können oder mich mit Freunden treffen können. Also das, ich finde, das ist jetzt auch, ich finde nicht, dass das so ein krasses Luxusproblem ist. Aber das ist bei diesem digitalen Nomadentum ja auch sowas, wo es ja auch so ein paar kritische Stimmen gibt, die irgendwie sagen, na, das ist irgendwie auch sehr privilegiert und dann hat es, also ist jetzt gar nicht meine Meinung, aber kann man ja auch irgendwie ansprechen, hat es ja auch diesen Aspekt von, man ist ja oft in Ländern, in denen das eigene Gehalt mit dem, was man so in zum Beispiel Deutschland verdient, weit über dem Durchschnitt liegt, also man hat auf einmal sehr, sehr viel. Hat dich das irgendwie beschäftigt in der Zeit? Oder war dir das, also was ich völlig fein fände, ne, um Gottes Willen, aber inwiefern hat dich das beschäftigt? So, das ist, glaube ich, eine besser formulierte Frage.
Also erstmal musste ich halt total naiv merken, wie wahnsinnig privilegiert ich natürlich bin, da auch, mal wieder. Ich habe zum Beispiel, ich habe ein Jobangebot bekommen in Kuala Lumpur bei einem echt tollen Laden. Es hätte mir auch inhaltlich echt Spaß gemacht. Aber das Problem war, dass einfach mit 2,5 Freelance-Tagessätzen hatte ich halt mein Monatseinkommen dann drin, so. Und das war natürlich, das war einfach so, ja, nee, dann lieber doch keine Festanstellung. Ne?
Moment, das habe ich nicht ganz verstanden. Also du hast den Job vor Ort bekommen oder du warst gerade da und hast
Ich war in Malaysia, ich war in Kuala Lumpur und habe da gefreelanced und habe dann dort ein Angebot zu einer Festanstellung bekommen.
Ach so, und das, was du da im Monat verdient hättest,
In 2,5 Tagen. Also okay. Im Freelancing für einen Deutschen oder Schweiz habe ich damals viel gearbeitet. Also für einen europäischen Kunden hätte ich das halt in 2,5 Tagen drin gehabt.
Okay, krass.
Und dann ist es so, ja gut, dann weiß nicht. Nee, ich glaube, dann hoffe ich lieber dann drauf, dass ich meine 2,5 Tage oder vielleicht 5 kriege und dann ist das irgendwie alles entspannter.
Ja.
Ich weiß, es gibt da viele Meinungen drüber. Ich habe schon irgendwie letztlich den Blickwinkel irgendwie, ich bring da Geld rein. Den Job, den ich mache, also ich arbeite ja nicht. Dann, ich nehme niemanden einen Job weg in Malaysia, so.
Total, ja.
Oder irgendwo anders, weil ich arbeite, also, ne. Die ganzen Umweltaspekte sind nochmal eine andere Geschichte, ne. Wie reist man so?
Ja.
Was viele ja zum Beispiel dann auch machen, was natürlich alles während Corona nicht mehr geklappt hat, waren so diese Visa-Runs. Also, weil man in den vielen Ländern ja immer nur so 3 Monate mit einem Touristenvisum sein darf und dann ja fährst du halt nach 3 Monaten fährst halt einmal über die Grenze, bist da irgendwo 5 Tage und fährst wieder zurück und dann hast du wieder 3 Monate. Das hat natürlich teilweise dann schon wirklich unfassbare Umweltschweinerei-Ausmaße. Aber dann liegt auch noch an einem selbst, wie man das irgendwie handhabt, finde ich. Ne? Also man kann halt viele Rassen, wir sind viel auch mit dem Bus einfach gefahren und mit dem Boot. Aber natürlich hat man da eine insgesamt höhere CO2-Belastung. Ich habe auch alle meine Flüge dann, habe ich Ablassbriefe für gekauft, CO2-Kompensationen heißt das ja. Aber natürlich CO2-Kompensation ist ja trotzdem nur ein Aspekt, wie man die Umwelt belastet. Also beim Flug entsteht ja trotzdem Müll und der ganze Kram drumherum. Also es ist ja nicht das, was man der Umwelt da antut, ist natürlich mit so einer CO2-Kompensation noch lange nicht abgegolten. Also so ganz der Ablassbrief ist es ja nicht. Aber ich glaube auch vor dem Hintergrund sind eigentlich diese etwas länger einfach an einem Ort sein Sachen, finde ich eh besser. Also, weil auch wieder nur aus meiner persönlichen Geschichte, es war dann auch so, dass wir gesagt haben, ja gut, wenn das hier irgendwie mal wieder vorbei sein sollte, so 2-3 Wochen irgendwo hin, das kann man immer mal machen, ne? Aber halt 6 Wochen, 8 Wochen, 10 Wochen an einem Ort sein, das ist nicht so einfach wahrscheinlich in einem anderen späteren Lebensabschnitt wieder möglich, ne? Also dann vielleicht erst wieder im Renten-Nach-Kinder-Zeitalter, so, da geht das dann wieder. Insofern halte ich das eh dann eigentlich auch für die etwas verträglichere Geschichte, wenn man diese Umweltaspekte da reinnimmt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt abschließend alle Aspekte korrekt aufgezählt habe. Gibt es bestimmt noch viel mehr Aspekte, aber das waren so, ehrlich gesagt, die mich bewegt haben. Jetzt muss man überlegen, ob ich dann ein Schwein war oder.
Ja, ich glaube, wir müssen dem keinen Stempel aufdrücken. Ich glaube, das darf einfach so sein, wie es ist. Ich finde es auf jeden Fall total spannend und mich hat diese Podcast-Folge auf jeden Fall dazu inspiriert, diese Möglichkeiten auch aus dem Ausland zu arbeiten, irgendwie jetzt in der Zukunft mehr wahrzunehmen. Ich habe da nämlich ganz schön Bock drauf und irgendwie hat mir das jetzt so ein bisschen nochmal den Mund wässrig gemacht. Und ich finde, also ich persönlich finde auch die Vorstellung, 4, 5, 6 Wochen an einem Ort zu sein, irgendwie echt cool, wenn man den einfach noch ein bisschen mehr kennenlernt. So, ich habe da auch große Lust drauf. Und ich hoffe, dass es jetzt den Leuten, die zugehört haben, auch so ging. Wir müssen nämlich so langsam zum Ende kommen, dieses Podcasts, aber ich würde dich gerne noch in eine kurze Kategorie einladen. Das geht auch ganz schnell, aber ich kann mir vorstellen, dass du bestimmt eine Empfehlung hast. Ganz stumpf, eine Empfehlung für unsere HörerInnen, irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat, wo du sagst, hört euch das mal an, guckt euch das mal an, lest das, macht das, wie auch immer.
Eine Empfehlung für was? Für ein Buch oder ein Podcast? Oder
alles, was du möchtest. Kann völlig frei. Also das kann auch die letzte Serie sein, die dich richtig vom Hocker gehauen hat. Alles Mögliche.
Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so exotisch.
Das macht nichts.
Aber tatsächlich der 1-Stunden-Talk von Amy Webb auf der South by Southwest, wo sie einen sehr, sehr gut erklärten Rundumschlag gemacht hat darüber, welche Technologiethemen jetzt gerade wichtig sind. Und natürlich ist da AI ganz vorne. Mhm. Aber wirklich, was Möglichkeiten und Gefahren und Chancen dieser Technik sind, ist in dieser 1 Stunde so toll zusammengefasst.
Geil.
Das ist eine definitive Empfehlung, die Perfekt. Ich aussprechen würde.
Das ist eine Wunder. Ich kannte den Talk noch nicht. Ich glaube, ich werde mir auf jeden Fall angucken, weil ich mich damit auch gerade relativ viel beschäftige. Dementsprechend mega gut. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich tatsächlich sagen, kommen wir zum Ende. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich mich in das Gespräch ein bisschen reinfinden musste, weil das Thema für mich irgendwie einen ganz anderen Ansatz gefordert hat, was ich aber als für mich sehr bereichernd empfinde. Das heißt aber nicht, dass es für alle anderen auch bereichernd war. Ja, und vielen Dank, dass du auf jeden Fall heute da warst.
Hat mich sehr gefallen. Das war auf einer Metaebene war das genau richtig, weil man muss sich ja irgendwie auch mal verlaufen, um da neue Wege zu gehen.
Deswegen habe ich es angesprochen, sozusagen. Genau, ja.
Ganz genau, so, Kalenderspruch. Herzlichen Dank, mich hat das auch sehr gefreut. Und ja, ich hoffe, die Leser, die Hörer konnten und Hörerinnen können auch nicht was mitnehmen.
Ja, davon gehe ich aus. An euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, falls es noch Fragen, Anregungen, Kritik gibt, könnt ihr uns immer schreiben an techundtrara@netzpiloten.de oder an die anderen Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Und ansonsten bewertet den Podcast gerne da, wo es geht und folgt ihm gerne. Das hilft uns sehr. Und dann wünsche ich dir jetzt noch dir wünsche ich ein schönes Wochenende. Wir sprechen an einem Freitag, ein langes Wochenende sogar. Und euch, das hast du jetzt ja, wo du kein Freelancer bist, auch wieder. Hoffe ich für dich. Sehr gut. Und euch wünsche ich jetzt auch noch eine schöne Woche und bis bald.
Bis bald.
Tech und Trara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.